Laubblätter bedeckten den nassen, schlammigen Waldweg. Durch ihre Nässe glitzerten sie im Mondlicht. Er schlenderte langsam und behäbig, wobei seine Füße das Laub aufwühlten. Es war weit nach Mitternacht. Der Regen hatte erst vor kurzem aufgehört und es wehte ein schwacher Wind. Das raschelnde Laub war neben seinem unregelmäßigen Nasenhochziehen das einzige Geräusch. Er war jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Sein Mantel war durchnässt, seine Haare klebten ihm ins Gesicht und seine Füße schwammen in den Schuhen. Er hatte die Hände in den feuchten Manteltaschen und umklammerte mit der linken Hand seine Zigarettenschachtel, aus Angst, dass sie aufweichen könnte. Sein Gang war leicht nach vorne gebeugt, so als ob er sich gegen den Wind stemmte, aber dafür war dieser viel zu schwach. In weiter Ferne konnte man die Lichter der Stadt sehen, bis zu seiner Ankunft würde noch eine gute halbe Stunde vergehen. Wieder zog er die Nase hoch und richtete seinen gesenkten Blick zur Stadt hin. Vor ihm lag ein langer, dunkler, schmaler Waldweg, von Bäumen umgeben, die mit ihren letzten Blättern den Weg bedeckt hatten. Im Sommer blühte hier das Leben. Wunderschöne Blumen zierten dann den Wegesrand. Starke, dicht beblätterte Bäume ließen vereinzelt Sonnenstrahlen auf den ansonsten angenehm schattigen Weg fallen. Wochentags diente der Weg für Schulkinder und Dorfbewohner als Verbindung zur Stadt. Am Wochenende gingen hier viele Familien aus der Stadt spazieren. Er blieb kurz stehen, holte eine Zigarette hervor und zündete sie mit seinem silbernen Feuerzeug an. Seine linke Hand verschwand schnell wieder, mitsamt der Schachtel in seiner Jackentasche. Mit seiner rechten hielt er Zigarette und Feuerzeug und zog mehrmals kräftig kurz hintereinander. Während er den Rauch tief inhalierte, lächelte er ein wenig. Wie seltsam, dachte er, dass ein und derselbe Ort zu unterschiedlichen Jahreszeiten der am meisten belebte und auch der einsamste, gottverlassenste der ganzen Gegend sein kann. Über diesen, wie er selbst fand, schwachsinnigen Gedanken schüttelte er kurz den Kopf und nahm seinen Weg zur Stadt wieder auf. Es kam öfter vor, dass er über die absurdesten Dinge sinnierte, und meistens war er selber im Nachhinein am meisten erschrocken darüber, und doch kam es immer wieder vor. Das Licht der Straßenlaterne spiegelte sich ihm in den Pfützen entgegen. Er hatte den Wald hinter sich gelassen und stand jetzt direkt vor dem Ortseingangsschild, auf dem Willkommen stand. Willkommen, wie lächerlich, dachte er, geradezu absurd. Keiner von denen, die dieses Schild in Auftrag gegeben hatten, hat hier jemals wirklich jemanden willkommen geheißen. Wenn man sich diese Stadt ansah, war einem schnell klar, dass es unmöglich war, hier jemanden willkommen zu heißen. Diese Stadt war schnelllebig, verschlang alles und jeden, was sie aufnehmen konnte, und spuckte es je nach Laune wieder aus. Hier war nicht der Ort, in dem man auf den Einzelnen eingehen konnte. Hier wurde man in Massen abgefertigt. Wer klarkam, gut. Wer unterging, auch gut. Denn es kamen jeden Tag neue Gesichter. Egal ob Geschäftsleute, Durchreisende, Touristen, die sich verirrt hatten, Spieler, Einsame, Verlorene, Gescheiterte, Dörfler wie er. Welcher Anlass, welche Intention sie auch immer in diese Stadt getrieben hatte, sie wurden alle aufgesogen. Ob zu ihrer Befriedigung oder zu ihrem Untergang, das war im Großen und Ganzen egal. Zumal es sich in der heutigen Zeit täglich ändern konnte, ob jemand Gewinner oder Verlierer war. Was war seine Intention? Was trieb ihn immer wieder in diese niemals schlafende Stadt? Vielleicht war es gerade diese Anonymität, dieses Unerkanntbleiben oder die letztendliche Einsamkeit jedes Einzelnen in dieser Masse von Menschen. Sicherlich war es auch der Rausch dieses wahnwitzigen Konsums. Man konnte, geblendet von diesem Lichtermeer aus Reklameschildern, Neonröhren und Leuchtanzeigen, hier alles und jeden für Geld mitnehmen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Trotzdem hatte er am Ende einer durchlebten Nacht immer das Gefühl gehabt, mit leeren Händen dazustehen, und doch trieb es ihn immer wieder an diesen Ort. Auch am heutigen Abend hatte er es nicht mehr zu Hause ausgehalten. Wie ein aufgescheuchtes Tier lief er durch die kalten Zimmer seines Hauses. Nichts und niemand konnte ihm befriedigende Ablenkung, geschweige denn erfüllenden Zeitvertreib geben. Er war wieder sein gesamtes Telefonregister durchgegangen, Nicht einer von diesen Menschen, die er mehr oder weniger kannte, war ihm an diesem Abend auch nur einen Anruf wert. Das bloße Lesen der Namen entfachte bei ihm Ablehnung, endlose Langeweile, absolutes Desinteresse oder gar körperliche Übelkeit. An solchen Tagen fragte er sich immer wieder, warum all diese Namen überhaupt noch in seinem Register standen. Er durchstöberte seine erlesene Sammlung an Klassik- und Opernaufnahmen, saß minutenlang vor seinem Schachcomputer, ohne sich entscheiden zu können, ob er eine Partie spielen sollte oder nicht. Selbst seine von ganzem Herzen geliebte Literatur konnte ihm an diesem Abend nicht seine Unruhe vertreiben. Als der Zustand der Erträglichkeit schon weit überschritten war, griff er nach seinem Mantel und bewegte sich im Laufschritt zur Tür. Als er draußen war, atmete er tief ein und fühlte sich wie befreit. Es war die erste Kneipe im Nachtviertel. Ihr Name stand in überdimensionalen Leuchtbuchstaben über dem Eingang. Zwei der Leuchtbuchstaben waren zersprungen, das Glas der Eingangstür auch. Wie in jeder Nacht, in der er in die Stadt kam, begann hier seine Suche. Die Suche nach irgendwas, das ihn beruhigt, ihn auf Dauer befriedigt, diesem Ganzen einen Sinn, einen Hauch von dem, was Lebensfreude heißt, gibt. Hinter der Eingangstür kamen ihm Nebelschwaden von dichtem Rauch und dröhnender Musik entgegen. Das Holz des Parkettbodens war ausgeblichen. Zwei Tische aus dunkler Eiche mit jeweils vier Stühlen füllten die rechte Seite des Raumes. Geradeaus ging man auf die lange Theke zu, vor der alte Barhocker mit rotem Plüsch standen. Hinter dem Tresen war in der Mitte von zwei mit Schnapsflaschen gefüllten Regalen ein großer Spiegel. Eine Lichterkette, wie man sie sonst nur in Schrebergärten vorfand, zog sich an der Decke über dem Arbeitsbereich des Wirtes entlang. Dieser war ein untersetzter, dunkelgelockter Italiener mit einem kleinen, gepflegten Schnäuzer, was man von seiner Kleidung leider nicht sagen konnte. Die Beine seiner schwarzen Stoffhose waren so lang, dass er mit den Schuhen manchmal darauf trat. Sein kariertes Hemd war viel zu eng, sodass es seinen Bauch betonte und zudem an den Achselhöhlen durchgeschwitzt. Als Krönung des schlechten Geschmacks trug er einen längs gestreiften Schlips zu dem karierten Hemd. Gerüchten zufolge gehörte ihm früher ein gut gehender Nachtclub, daher wohl die Plüschhocker. Da seine Wettsucht auf der Pferderennbahn aber größer war als seine Einnahmen, verlor er nach und nach alles. Man sagte, er habe zum Schluss anstatt seines nicht mehr vorhandenen Geldes seine Mädchen verwettet. Ohne dass es eines Wortes bedurfte, stellte der Wirt ihm ein frisch gezapftes Pilz und einen doppelten Whisky ohne Soda hin. Als er ihm die Getränke auf den Bierdeckel schrieb, lächelte er und die sichtbaren Goldzähne machten die Gerüchte um seine Vergangenheit glaubwürdig. Er saß immer auf dem gleichen Hocker an der Theke, ganz links. Von hier aus konnte er sowohl die beiden Tische aus Eiche als auch den als Tanzfläche gedachten Rest des Raumes überblicken. Es war ein dunkler Raum, in dem die Menschen auf den ersten Blick nur wie Schatten wirkten. Lediglich die Nachbarn am Tresen waren ausreichend, wenn auch bunt, beleuchtet. Die Kneipe war gut besucht. An der Theke war kein Hocker frei und auch die beiden Tische waren voll besetzt. Die Tanzfläche diente wie immer als Standfläche, auf der sich, in kleineren Gruppen aufgestellt, Menschen angeregt unterhielten. Die Besucher konnte man eigentlich immer in drei Gruppen aufteilen. An der Theke meistens die Vieltrinker, die alleine kamen, meist auch als solche gingen und mit jedem Getränk, welches sie bestellten, sich die Zuhörerbereitschaft des Wirtes erkauften. Dann die Leute an den Tischen. Sie waren entweder Kartenspieler, welche das dunkle Ambiente als zusätzlichen Kick zum Spielen brauchten, oder Prostituierte, die hier eine Art Mittagspause machten, um sich unter anderem aufzuwärmen. Die dritte Gruppe war die mit Abstand am meisten vertretene. Junge Leute, deren Kultur es anscheinend war, in einem dunklen, engem Raum stehend mit einem Glas Bier in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand, sich gegen die dröhnende Musik zu unterhalten. Das Amüsanteste war, dass ihre angeregte Kommunikation sofort erlosch und vereinzelt in Pfiffe ausbrach, wenn die Musik verstummte. Er liebte es, hier gemütlich zu sitzen, langsam zu trinken, genüsslich zu rauchen und dabei die Leute zu beobachten. Er war süchtig danach, diese Schatten zu studieren, ihnen immer klarer werdende Konturen abzugewinnen und in ihr Innerstes vorzudringen, ohne dass sie ihn bemerkten und ohne dass er ihr Gesicht je bei Tageslicht sah. Zum Beispiel die Frau am anderen Ende der Theke. Sie kam immer allein und sie trank immer allein, einen Wodka nach dem anderen. Aufgedunsen und mit leichenblassem Teint sah sie aus wie 50, doch vom Wirt wusste er, dass sie erst 37 war. Sie war unvorteilhaft und viel zu dick geschminkt. Ihre Haare hatten den Kampf gegen das viele Haarspray in all den Jahren längst verloren. Sie machten im Gesamten eher den Eindruck eines kaputten Strohballens als den einer Frisur. Er hatte nie ein Wort mit ihr gewechselt und doch konnte er ihre verdammte Einsamkeit, ihr hoffnungsloses Verlangen nach Kommunikation, Nähe und Wärme jedes Mal am eigenen Körper spüren. In all den Abenden hatte er oft mit ansehen müssen, wie sie verzweifelt versuchte, Kontakt zu irgendeinem, gerade greifbaren Mann aufzunehmen. Jedes Mal erstickten diese Versuche schon im Keim. Entweder ignorierten sie die Angesprochenen oder sie drehten sich offensichtlich angeekelt von ihr ab. Sie hatte keine Chance. Ihr Zug war schon lange abgefahren und diese Gewissheit wurde ihr knallhart fast jeden Abend verdeutlicht. Einmal hatte sie sogar den Versuch gestartet, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Sie hatte ihm ein zaghaftes, zahnlückenreiches Lächeln über die Theke geschickt. Er hatte ihr direkt in die Augen gesehen, war aber zu keiner Reaktion fähig gewesen. Erst als sie den Versuch gestartet hatte, von ihrem Hocker aufzustehen, um zu ihm zu gehen, deutete sein Blick ihr unmissverständlich sein Unbehagen. Ihr Lächeln versteinerte prompt und von einer abwinkenden Handbewegung begleitet, begab sie sich mühsam auf ihren Hocker zurück. Seit diesem Abend wich sie immer seinem Blick aus. Sie traute sich noch nicht einmal auf Toilette zu gehen, da der Weg dorthin zwangsweise an ihm vorbeiführte. Heute Abend musste sie wieder eine Niederlage eingesteckt haben. Sie lag fast auf der Theke. Mühsam stützte der rechte Arm ihren Kopf ab. Ihre Wimperntusche war durch die weggewischten Tränen verschmiert. Ihr Körper wirkte in sich zusammengefallen und ihre linke Hand hatte größte Probleme, das nächste Glas Wodka an ihren Mund zu führen. Wobei es ihr anscheinend noch nicht einmal bewusst war, dass sie im Mundwinkel noch eine Zigarette hatte. Für ihn stand fest, wenn er jemals ihren Hocker beim Betreten der Kneipe unbesetzt vorfinden sollte, dann hatte sie nicht nur ihre Hoffnung, sondern auch ihr letztes bisschen Leben endgültig ertränkt. Er saß vor seinem fünften Glas Bier. In seinem Haus stand kein einziger Tropfen Alkohol, nicht einmal, um ihn Gästen anzubieten, die sowieso nie kamen. Im Dorf war er ein angesehener, aufgrund einer Erbschaft wohlhabender Mann. Seine Herkunft hatte es ihm ermöglicht, die besten Schulen und angesehensten Universitäten zu besuchen. Er hätte alles studieren können, nach Meinung seiner Eltern am besten Medizin oder Jura. Philosophie, Architektur und Physik hätten sie mit Abstrichen auch noch gut geheißen. Sehr zu ihrem Ärger studierte er aber nebenbei Literatur und Musik, ohne es jedoch zu einem Abschluss zu bringen. Sein wahres Steckenpferd war die Soziologie. Er sog diese Thematik förmlich auf. Er war besessen, all die Mikro- und Makroebenen zu durchforschen, welche die gesamte Gesellschaftsstruktur in der Wurzel belebten. Der Aufbau, die Hierarchie, die Funktionsfähigkeit dieser gesamten Masse Mensch auf allen Erdteilen verteilt. Das alles faszinierte ihn. Er wollte das komplette Geflecht, jede einzelne Verknüpfung begreifen, im Großen und im Kleinen. Denn Soziologie begann schon in den eigenen vier Wänden und sie war den gleichen Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert wie die der großen, weiten Welt. Alles war eins und voneinander abhängig. Nach mehreren Studien im In- und Ausland hatte er es auf diesem Gebiet zu Doktor- und Professorwürden gebracht. Als er in sein Dorf zurückkehrte, waren seine Eltern längst verstorben. Er lebte seitdem in ihrem Haus und gab gelegentlich Vorlesungen an die nächstgelegenen Universitäten. Hauptsächlich lebte er von dem geerbten Geld und vertrieb sich die Zeit mit Musik und Literatur. Literatur war das einzige Medium für ihn. Das Fernsehen, das Radio, ja selbst die Zeitung war doch nur ein Spiegel der aktuellen Gesellschaft. Oberflächlich, schnelllebig, jeder Mode hinterherhechelnd und jeder Sensation nachlechzend. Niemand hatte den Anspruch, hinter die Fassaden zu gucken. Keiner wollte wissen, warum und wieso etwas passiert und wie es dazu kam. Vor allen Dingen wollte keiner etwas am Status quo ändern. Warum auch? wenn nichts mehr bleibenden Wert hatte. Literatur war eine Flucht aus dieser Ignoranz. Literatur war zeitlos und dadurch immer aktuell. Sie betrachtete die Hintergründe, schaute in das letzte verborgene Kämmerlein und beantwortete viele Warums. Und blieb sie die Antwort schuldig, so gab sie dem Leser die erforderliche Portion Sensibilität mit, um sich mit den aufgeworfenen Fragen zu befassen. Gute Autoren verlangten ihren Lesern viel ab. Dafür offenbarten sie oft die letzte Ecke ihrer Seele. Sein Lieblingswerk war Der Tod in Venedig. Und das nicht nur, weil es schon 1913 eine Thematik sensibel aufwarf, mit der die heutige Gesellschaft noch große Berührungsängste mit Hang zu Tabuisierung und Stigmatisierung hatte. Aber dies allein war ihm Beweis genug, dass klassische Literatur der heutigen Zeit oft weit voraus war. Ganz davon zu schweigen, dass er die detaillierten Beschreibungen eines Camus und die leisen und doch Missstände aufzeigenden Zwischentöne eines Hesse oder Joyce viel effektiver und aufklärender empfand als jede plakative Sensationsschlagzeile der heutigen Zeit, die morgen schon wieder vergessen war. Mit Musik verhielt es sich ähnlich. Er konnte den ganzen Musikrichtungen, und das waren viele in den letzten Jahren, einfach nichts abgewinnen. Vor allem konnte er in ihnen nichts Lebendiges entdecken. Wenn es stimmte, dass jede Musikrichtung eine Reflexion der Gesellschaft ist, dann müsste die Menschheit spätestens seit Heavy Metal völlig zerbombt sein. Zu Hause ließ er sich je nach Stimmung von Brahms, Beethoven, Tschaikowski, Mozart, Schubert und vor allem Verdi berieseln. Wer behauptete, Musik bräuchte Texte, dem konnte er nur entgegnen, dass sich wirklich gute Musik dadurch auszeichnete, dass sie keinen Text bräuchte, um weltweit verstanden zu werden. Sie sprach für sich selber. Zu Hause konnte er sich den Luxus erlauben, zu jeder Tag- und Nachtzeit Musik so laut zu hören, wie er es wollte. Selbst im Sommer, wenn die Anlage auf der Veranda stand und die Boxen die nächsten 4 Straßen mit Musik versorgten, kam keine einzige Beschwerde. Seine Familie hatte dieses Dorf mitgegründet. Sein Name allein öffnete ihm nicht nur hier Türen und Tore. Er hatte für so vieles nur aufgrund seiner Herkunft Privilegien, durch die er anderen gegenüber entschieden im Vorteil war, ohne dafür jemals Leistung erbracht zu haben. Hier im Nachtleben der anonymen Großstadt war das anders. Hier war er das, was er wirklich war. Einer von vielen. Hier hatte er keinen Vorteil und hier kam niemand auf die Idee, um ihn zu buhlen, nur seines Namens wegen. Das Bier neigte sich dem Ende. Die 7. Zigarette wurde im Aschenbecher ausgedrückt. Er hatte nur noch 3 in seiner Tasche. Er bezahlte seine Zeche und ließ sich Wechselgeld passend für den Zigarettenautomaten geben. Ein letzter Blick zu der Frau, die viel weiter von ihm entfernt war als diese paar Meter der Theke. Sie hatte sich wieder aus dieser Welt getrunken. Mit einem sporadischen Abschiedsgruß der linken Hand kehrte er dem Wirt den Rücken zu und schlängerte sich durch die dunkle Masse von Menschen und bekam dabei unfreiwillig Bruchstücke ihrer Kommunikation ins Ohr geschrien. Seine Fortbewegung glich eher einem passiven Geschobenwerden als einem aktiven Gehen. Trotzdem gelang er noch an den Zigarettenautomaten links neben der Tür. Nachdem er seine Marke gezogen hatte, eilte er hinaus. Er konnte dieses Gedrängel nicht ertragen. Diese paar Meter vom Hocker bis zum Ausgang waren ihm jedes Mal ein Gräuel. Diese Enge, dieses unvermeidliche Berühren wildfremder Menschen, ihren Atem zu spüren, ihren Mundgeruch zu riechen und in ihre gläsernen Augen zu sehen, so viel Nähe, widerlich. Als er wieder auf den nassen Platten des Gehwegs stand, atmete er tief durch, wischte sich den Schweiß von der Stirn und schüttelte sich einmal innerlich. Ein Blick auf seine alte silberne Taschenuhr zeigte ihm an, dass es schon nach 3 war. Er klappte den mit einem Familienwappen versehenen Deckel wieder zu und ließ die Uhr in seiner Tasche verschwinden. Seit mehr als 100 Jahren zeigte sie jetzt schon durch 4 Generationen seiner Familie die Zeit an. Und während für 3 von ihren Besitzern die Zeit schon lange abgelaufen war, lief sie unbeirrt weiter. Zeit, die größte Macht über den Menschen. Alles und jeder orientierte sich an ihr. Geschichte hätte ohne sie keine Vorstellung, keine Dimension. Der Fortschritt keinen Vergleich, die Gesellschaft keine Entwicklung, der Mensch keine Relation. Ohne Zeit wäre alles nichts. Es gäbe kein Gestern und kein Morgen, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Ein Leben ohne Erinnerung und Hoffnung, eine Gesellschaft ohne Werte und Normen, eine Erde ohne Nacht und Tag, ein Universum ohne jegliches System. Die Menschheit war abhängig von der Zeit, sie war ihr Sklave. Doch auch wenn ohne Zeit nichts möglich war, so war sie ihm doch in letzter Instanz verhasst. Nur sie zeigte ihm Jahr für Jahr, Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, ja manchmal sogar Sekunde für Sekunde, wie begrenzt und wie beschränkt er war. Nur sie gab ihm die grausame Gewissheit, dass jeder gelebte Tag unwiderruflich vergangen war. Ohne die geringste Chance zu haben, war er seinem eigenen Tod 24 Stunden näher gekommen, und das tagtäglich. Ohne sie hätte er nie das Gefühl, etwas verpasst zu haben oder etwas aufholen zu müssen. Er würde keiner Jugend nachtrauern, noch würde er sich Angst ums Altern machen. Verbündet mit der Unzulänglichkeit seines menschlichen Gehirns, welches nicht alles erlebte, speichern konnte und deshalb vergaß, löschte sie ganze Episoden seiner Vergangenheit aus. Letztendlich nahm sie ihm schon zu Lebzeiten das, was sie ihm einst geschenkt hatte. Nichts war so gnadenlos und störrisch wie Zeit. Nichts so genau und unbestechlich. Sie war der Inbegriff von Unumstößlichkeit und Konsequenz. Gerade deshalb hasste er sie. Der Regen war stärker geworden. Er hatte das Zentrum des Nachtlebens erreicht. Flackernde Lampen, grelle Neonlichter, eindeutige Fotos wie auch Schaufensterreklame machten unmissverständlich klar, worum es hier ging. Sex. In fast jeder vorhandenen Form. Wer sich nur Appetit für die Selbstbefriedigung zu Hause holen wollte, wer wenigstens visuell erleben wollte, was ihm die eigene Frau nicht bot, oder wer nur einfach zu feige war, eine Nutte anzusprechen, der fand seinen Genuss in der Piepshow oder im Pornokino mit integriertem 64-Programm in Videokabinen. Die sauberste, gesündeste und anonymste Art von Sex. Aber oft weckte sie mehr Sehnsüchte, als sie befriedigen konnte. Ganz anders die sogenannten Clubs oder Bars. Hier wurde man von sogenannten Damen angesprochen, welche sich gerade zu sündhaft teuren Getränken einladen ließen. Dafür schmierten sie einem während der Konversation ständig Honig um den Bart und gaben einem das Gefühl, der attraktivste und größte zu sein. Wenn man mehr als nur verbale Kommunikation betreiben wollte, was auf die meisten Besucher zutraf, konnte man in einem Separé oder gleich in ein Zimmer der oberen Stockwerke gehen. Kenner der Club- und Barszene wussten immer, wo es gerade das extravaganteste, extremste oder neueste der jeweiligen Geschmacksrichtung gab. Vom Einreiten des Frischfleisches bis hin zu bizarrsten Gelüsten, alles war möglich. Die Exklusivadressen hatten gepflegte, körperlich makellose Frauen anzubieten, welche selbst in der verbalen Kommunikation niveauvoll waren und trotzdem alles mit sich machen ließen. In den meisten Clubs konnte man heutzutage jedoch froh sein, wenn die Dame Bruchstücke der hiesigen Sprache beherrschte. Exklusivclubs hatten exklusive Kunden, welche meist nach terminlichen Vereinbarungen kamen. Selten kam es in diesen Häusern zu Ausschreitungen oder lauten Konflikten. Selbst wenn betrunkene Gäste das Haus verließen, geschah dies leise und diskret, fast unbemerkt. Polizeirazzien waren ein Fremdwort. Für die anderen Clubs und Bars waren terminliche Vereinbarungen ein Fremdwort. Die Kunden hießen Freier. Und diese waren nicht nur oft stark betrunken, sondern aufgrund der daraus folgenden Impotenz oft auch sehr aggressiv. Polizeibesuch war hier Alltag. Am günstigsten und deshalb wohl auch am stärksten besucht war der Straßenstrich ein paar Häuser weiter. Hier hatte man die Wahl zwischen Stundenhotel oder Quickie im Auto. Wer weder Auto noch Geld für das Stundenhotel hatte, musste sich mit Hinterhöfen begnügen. Hier gab es drei Arten von Prostituierten. Die, welche als Dame in den Clubs zur Nutte auf der Straße abgestiegen waren, weil sie nicht mehr genug Gewinn brachten. Dann die, welche von vornherein auf der Straße angefangen hatten und dort auch ihr Ende finden würden. Zuletzt die, die durch ihre Sucht zu dieser Tätigkeit gezwungen wurden, die Drogenabhängigen. Sie waren die billigsten von allen und die gefährdetsten. Zu einem, weil sie sich, um konkurrenzfähig zu bleiben, fast ausschließlich ohne Gummi anboten, zum anderen, weil sie von den Zuhältern der anderen auf brutalste Art und Weise vertrieben wurden. Und doch hatten alle, die hier gelandet waren, eines gemeinsam. Tiefer ging's nicht mehr. Hier war Endstation. Er kannte mittlerweile alle Clubs und Bars in- und auswendig. Aber heute war ihm nicht der Sinn danach. Heute führten seine Schritte ihn zu der kleinen, dunklen Seitenstraße, deren drei Häuser ausschließlich Stundenhotels waren. Eine weitere Gemeinsamkeit war ihr heruntergekommener Zustand und die Feuchtigkeit in den Gemäuern. Die Straße bestand noch aus alten Kopfsteinpflaster und wurde gerade einmal von drei Straßenlaternen beleuchtet. Zwei Häuser standen auf der rechten, ein größeres auf der linken Seite. Der Rest der Straße war von einer alten Mauer umgeben, die als Abgrenzung zu einem längst verlassenen Fabrikgelände diente. Aufgrund des starken Regens wirkte die Straße wie ausgestorben. Einige Frauen hatten sich in den Hauseingängen untergestellt, die anderen warteten den Regen in einer der Kneipen ab oder gingen nach Hause, falls sie eines hatten. Er war völlig durchnässt, seine Kleidung klebte auf seiner Haut. Aus einer sicheren Entfernung sah er in einen der trostlosen Hauseingänge. Keiner der Frauen sah hübsch oder lebendig aus. Mit verschränkten Armen zitterten sie gegen die Kälte an. Ihr Make-up war verschmiert, ihr toupiertes Haar hing, wie ihre Köpfe, platt herunter. Er war sich nicht sicher, ob er mehr Ekel oder Mitleid empfand. Einerseits widerte ihn der Gedanke an, von einer dieser Frauen angesprochen, schlimmer noch berührt zu werden. Andererseits bedrückte ihn das Elend, welches er in jeder einzelnen dieser Gestalten sehen konnte. Gescheiterte Existenzen, ausgebrannt, isoliert. Von der Gesellschaft verachtet und doch benötigt. Ohne sie, das war wissenschaftlich erwiesen, würde es viel mehr Sexual- und Gewaltdelikte auf der Welt geben. Doch keine Kultur, kein Volk in der Geschichte hat diesen Frauen, die das älteste Gewerbe der Welt betrieben, jemals den Stellenwert zugesprochen, welchen sie verdienten. Scheinmoral war immer eine der größten Gesellschaftskrankheiten. Seit 10 Jahren nutzte er das Angebot dieses Metiers. Diese Frauen waren sein Sexualleben. Sie waren die einzigen Geschöpfe, zu denen er körperlich Kontakt hatte. Nur hier ließ er Berührung zu. Hier konnte er sich Zärtlichkeit erkaufen und musste nichts außer Geld dafür bezahlen. Auch in dieser Nacht wollte er sich eine aussuchen, um mit ihr in ein unpersönliches Zimmer zu gehen, das nur Durchgangsbesucher kannte, aber niemals wirklich bewohnt war. Man würde in ein Bett gehen, in dem schon Tausende, in jeder erdenklichen Variante, miteinander geschlafen hatten, ohne dass auch nur ein einziger Akt wirklich aus Liebe geschah. Diese Zimmer waren Zeitdokumente. Sie waren der Ort der Einsamen, der Sehnsüchtigen, der Suchenden, der Perversen, der Besessenen, der Gescheiterten, der Unfähigen, der Verlogenen, der Betrogenen, der Scheinheiligen, der Missverstandenen. Diese Absteigen besaßen die Einzigartigkeit, dass sie auf ein paar Quadratmetern alle Schichten der Gesellschaft zusammenführten und in gewisser Weise vereinten. Sicher, jeder Freier kam aus anderen Beweggründen, aber letzten Endes machten sie hier alle das Gleiche. Der kleinste gemeinsame Nenner der Menschheit war noch immer ihre Triebhaftigkeit. All die Jahrtausende des Menschwerdens, die Entstehung der Kultur, Zivilisation und Bräuchen, die Entwicklung von Technologien, Industrien und immer neuen Ideologien konnte an dieser Tatsache nichts ändern. Der Mensch hatte seine Höhle nie wirklich verlassen. Er gab ihr mit den Jahren nur ständig ein neues Gewand. Immer wenn er eines dieser Zimmer betrat, kam ihm ein Hauch von Melancholie entgegen. Die Frauen, mit denen er diese Zimmer betrat, suchte er immer unter zwei Kriterien aus. Die einen, um zu vergessen, die anderen, um erinnert zu werden. Sowohl das eine als auch das andere führte immer auf den gleichen wunden, schmerzhaften Punkt seiner Vergangenheit zurück. Sie. Es begann alles vor etwas mehr als 12 Jahren. Er traf sie das erste Mal in einem Zugabteil. Er war zugestiegen und hatte den ihr gegenüberliegenden Sitz zugewiesen bekommen. Das Abteil, wie auch der gesamte Zug, war brechend voll. Doch vom ersten Moment an, als er sie sah, nahm er nur noch sie und nicht die übrigen Mitreisenden wahr. Sie hatte seiner Meinung nach ein fantastisches, prägnantes Gesicht. Ihre Augen waren strahlend blau und groß. Ihre Nase im Gegensatz dazu fast schon zu dezent und klein. Ihre Lippen waren zart rosa und wulstig und ergaben das Ideal des Schmollmundes. Ihre Wangenknochen stachen durch ihre konsequente, geradlinige Führung hervor. Sie gaben diesem Gesicht eine wunderbare Kontur. Es war das erste Mal, dass er so hervorstehende Wangenknochen als Schönheit empfand. Ihre Haare schimmerten in einem hellen Braun und fielen lang, wenn auch etwas dünn, auf ihre zarten Schultern. Am meisten faszinierte ihn jedoch ihr Lächeln. Nie zuvor hatte er ein strahlenderes gesehen. Dieses Lächeln machte die Komposition ihres Gesichtes erst vollkommen. Er konnte seinen Blick keinen Moment von ihr ablassen. Sie hatte ihn während der gesamten Fahrt unwissentlich in ihren Bann gezogen. Seine Gedanken konzentrierten sich nur noch auf ihr Gesicht. Ihr Körper war sekundär. Er war so in Gedanken und Fantasien versunken, dass er in den gesamten 4 Stunden Fahrzeit sogar das Rauchen vergaß. Er war ihr Gesicht mikroskopisch durchgegangen. Er erkannte die Lachfalten, bemerkte die gespannte, glatte Wangenhaut. Er nahm die kleinsten Bewegungen ihrer dünnen Augenbrauen wahr. Er studierte ihre kleinen Augenfältchen und ihre Nasenflügel, welche sich beim Einatmen leicht und gleichmäßig wölbten. Es war ihm egal, ob sie seine unablässigen Beobachtungen bemerkte. Er wollte dieses Gesicht nie mehr aus seinem Bewusstsein lassen. Er erfasste es akribisch Stück für Stück, bis es endlich vollständig in seinem Gedächtnis zementiert war. Er ging natürlich davon aus, dass er sie nach dem Erreichen des Zielbahnhofs nie wiedersehen würde. Er hatte nur ein paar viel zu schnell verlaufene Stunden, in denen er versuchte, das ihm Mögliche von ihr in seiner Erinnerung mitzunehmen. Als sie gemeinsam mit ihm den Zug verließ, sah er seine Frist nur um ein paar Sekunden verlängert. Wie sollte er auch ahnen, dass sie das gleiche Ziel hatten? Als er am Morgen darauf den Tagesraum betrat, glaubte er erst, seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Fassungslos starrte er zu dem letzten Fenster des Raumes. Da stand sie und ließ die ersten Morgenstrahlen der Sonne auf ihr Gesicht fallen. Sie hatte ein schlichtes, rot-weiß gemustertes, eng anliegendes Kleid an. Ihre Haare waren zu einem Zopf geflochten. Das linke Ohr war mit einer großen silbernen Kreole beschmückt. Ansonsten verzichtete sie auf jeden Schmuck. Sie hatte seiner Meinung nach auch keinen nötig. Wie schon bei der Zugfahrt war sein Blick wieder stur auf sie gebannt. Ihm stockte der Atem. Sein Kragen erschien ihm erstmals in seinem Leben zu eng. Sein Puls raste und die restliche Umwelt verschwand in seiner Wahrnehmung. Sie hatte ihren Mantel schon über den Stuhl gelegt. Ihre Tasche lag auf dem Tisch. Die Namensschilder ignorierend ging er forschen Schrittes auf den Tisch zu und legte seine Aktentasche direkt neben ihre auf den Tisch. Erst danach bemerkte er die Namenskärtchen, schnell hatte er seins erspäht. Unauffällig ließ er das Namensschild des von ihm gewählten Platzes in seiner Sakkotasche verschwinden. Er ging zu dem Tisch, der ihm ursprünglich zugewiesen war, und vertauschte blitzschnell die Kärtchen. Danach ging er, sich mehrmals vergewissernd umdrehend, ob ihn auch niemand bei seiner Tat gesehen hatte, zurück und stellte sein Namensschild auf den gerade neu auserwählten Tisch. Danach setzte er sich erleichtert hin. Er schaute sich noch einmal um. Niemand, der ihn ansah. Beruhigt lehnte er sich zurück. Seine Aktion war unbemerkt geblieben. Den ganzen Vormittag ging ein Vortrag nach dem anderen an ihm vorbei, ohne dass er auch nur ein Wort des Gesagten wiedergeben konnte. Er versuchte, sie unbemerkt aus den Augenwinkeln zu beobachten. Ihr Gesicht war stets dem Redner zugewandt. Aufmerksam konzentrierte sie sich auf die vorgetragenen Thematiken und schrieb stichwortartig mit, ohne ihren Blick abzuwenden. Obwohl er mittlerweile jede Pore ihres Gesichts auswendig kannte, konnte er sich trotzdem nicht daran satt sehen. Nie zuvor hatte er sich den Stillstand der Zeit so sehnlich gewünscht. Unbeirrt von alledem ging die Uhr auf Mittag zu. Pünktlich um 1 Uhr entließ der Tagungsleiter die Teilnehmer in die Mittagspause. Als sie ihre Unterlagen eingepackt hatte und ihren Mantel überzog, sah sie ihn das erste Mal an. Sie schaute ihm sicher und direkt in die Augen. Er konnte ihren Blick nicht standhalten, er fühlte sich ertappt. Als sie offensichtlich seine Unsicherheit bemerkte, schenkte sie ihm zum ersten Mal ihr Lächeln. Der Nachmittag glich haargenau dem Vormittag. Eine Menge Vorträge, von denen er nichts wiedergeben konnte, eine grausame, unbestechliche Uhr, die dem Ende des ersten Tagungstages immer näher kam, und sie, die er neben sich spürte und behalten wollte. Er war sich sicher, dass mittlerweile auch der letzte Teilnehmer bemerkt hatte, dass seine ganze Konzentration nur ihr und nicht der Tagung galt. Dabei war er schon damals eine der angesehensten Kompetenzen. Doch an diesem Tag war es ihm egal, ob er erkannt, erwischt und der Lächerlichkeit sowie dem Unverständnis preisgegeben war oder nicht. Als sie zum späten Nachmittag hin alle in kleinen Gruppen diskutierend auf den Weg machten, um höchstwahrscheinlich noch die Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt zu erkundschaften, blieb er noch auf seinem Platz sitzen, während er so tat, als ob er gerade jetzt am Ende des ersten Tagungstages in seinen Arbeitsblättern interessiert lesen würde, beobachtete er sie in Wirklichkeit beim Verlassen des Raumes. Seiner Wahrnehmung nach ging sie nicht, nein, sie schwebte durch den Raum. Und da sie den Mantel noch nicht angezogen, sondern über den Arm geworfen hatte, konnte er alle Konturen ihres Körpers von hinten bewundern. Ihr Gesäß hatte es ihm dabei am meisten angetan. Als er schließlich allein im Raum war, drehte er sich zum Fenster hin und ließ seinen Tagträumen freien Lauf. Wie faszinierend klein diese ansonsten doch so große Welt manchmal war. Er hätte nie gedacht, dass ihm so etwas mal widerfahren würde. Und nun saß er hier, einen Tag lang peinlichst aufgefallen und verschwand in seinen Gedanken in die ausschweifendsten erotischen Träume. Plötzlich spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Erschrocken fuhr er herum und sah in dieses Gesicht, von dem er gerade geträumt hatte. Mit einer ihn verunsichernden, regungslosen Mimik beugte sie sich zu ihm herunter. Ihre Augen verschlossen sich und ihr Mund kam immer näher. Er war wie gelähmt und versuchte Atem zu holen, um irgendetwas zu sagen. Davon abgesehen, dass ihm sowieso nichts eingefallen wäre, erstickte ihr Kuss diese Bemühungen im Keim. Der kommende Abend und die darauffolgenden Tage waren ein einziger, exzessiver Rausch der Liebe. Sie liebten sich Tag und Nacht, tauchten in ein Meer gemeinsamer erotischer Fantasien ein, um diese wahrhaftig werden zu lassen. Sie entdeckten sich und den anderen in bisher nie dagewesenen, tabuisierten Formen. Sie waren die unschlagbare Einheit auf der Reise durch eine bisher verbotene und verschlossene Welt, welche sich jetzt Tür für sie auftat und ihre ganze Mannigfaltigkeit in den schönsten Formen preisgab. Diese Odyssee allein, die fast wortlos mehr mitteilte als alles, was in seinem bisherigen Leben ausgesprochen wurde, gab seiner Existenz einen Sinn und jedem seiner Pulsschläge eine Berechtigung. Sie fragten nicht einander, wo der andere herkam. Sie nahmen sich unvoreingenommen und offen so, wie sie waren. Genauso liebten sie sich auch. Sie hatten keine einzige Sekunde mehr für die Tagung übrig. Sie kamen erst gar nicht aus dem Hotelzimmer heraus. Das telefonische Bestellen des Essens war der einzige Kontakt nach draußen. Ansonsten war dieses kleine Zimmer unumstößlich zum Nabel der Welt geworden und ihre freiwillige Isolation das Paradies. Die Woche neigte sich dem Ende. Am letzten Tag der Tagung öffnete sie die Vorhänge, als ob sie der Umwelt wieder Einlass in ihr Leben gewähren wollte. Ihr Blick war ernst. Er beobachtete, wie ihre Lippen bebten, so als ob sie unbedingt etwas sagen wollte, aber nicht den Anfang fand. Sie hatten vorher so gut wie gar nicht miteinander gesprochen. Ihre gesamte Kommunikation war nonverbaler Art gewesen. Jetzt, wo die Tagung vorbei war, war für sie offensichtlich die Zeit der Erklärung gekommen. Als sie die Sprache gefunden hatte, riss jedes ihrer Worte sie unbarmherzig aus ihrem gemeinsamen Traum. Plötzlich war die Außenwelt wieder vorhanden und zu berücksichtigen. Jeder von beiden hatte wieder eine Vergangenheit. Ihre Vergangenheit war eine voreilig geschlossene Ehe mit dem falschen Mann. Ihre Gegenwart bestand aus demselben Mann und zwei Kindern. Sie redeten den ganzen Tag. Er erfuhr von ihren falschen Erwartungen, die sie bei der Eheschließung hatte. Sie hatte ihren Mann unter dem Aspekt ausgesucht, dass er ihren Eltern gefallen würde. Und ihren Eltern gefiel ein adretter, netter Mann, der durch seine berufliche Position imstande war, eine Familie zu ernähren. Denn Familie war alles. Sie hatte ihre Träume und Sehnsüchte schon seit Kindheitstagen zurückgestellt, weil sie nicht den elterlichen Vorstellungen entsprachen. Sie buhlte um die Liebe und die Anerkennung ihrer Eltern und war dafür bereit, sich selbst aufzugeben. Sie hatte gehofft, dass sie im Laufe der Zeit fähig wäre, ihren Mann mit den Augen ihrer Eltern zu sehen und ihn dadurch auch lieben zu lernen. Aber ihre Hochzeit war nur eine räumliche Verschiebung ihrer Probleme. Der Käfig des Elternhauses wurde mit dem Gefängnis der Ehe vertauscht. Ihr Mann war strebsam und tüchtig, gesellschaftlich anerkannt und pflichtbewusst. Getreu den Erwartungen, welche man an einen guten Ehemann stellt, ließ er in den ersten 3 Jahren fast keine Nacht aus, um sie zu begatten. Von Erotik konnte keine Rede sein. Das Einzige, was zählte, war die Befruchtung. Als sie das zweite Kind gebar, beschränkten sich fortan seine sexuellen Aktivitäten auf ein klägliches Minimum. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Er hatte eine Familie gegründet, welche er imstande war, wohlständig zu versorgen. In den folgenden Jahren war er ständig beruflich unterwegs oder ging mit seinen Kollegen irgendwelchen Sportaktivitäten nach, während sie zu Hause saß und die Kinder großzog. Sie war in dieser Zeit einerseits dankbar, dass sie ihn so selten zu Gesicht bekam, andererseits aber auch frustriert, wütend und einsam. Unzählig waren die Nächte, in denen sie ihr Kissen mit Tränen der Verzweiflung tränkte. Wie oft malte sie sich aus, einfach auszubrechen, alles stehen und liegen zu lassen. Sie war allein, in ihrem ganzen Leben nie als Person akzeptiert und wahrgenommen, sondern nur als Rolle. Und keine dieser Rollen entsprach ihrer Identität. Alle Welt, ihr Mann inbegriffen, glaubte, dass sie eine ideale Familie waren, bis zu dem Tag, an welchem sie ihren Mann bat, ihren Beruf wieder aufnehmen zu dürfen. Es folgten Wochen des verbalen und handgreiflichen Streits. Er versuchte, seine Autorität auszuspielen, schenkte ihr, wie erwartet, nicht die Achtung als Partnerin, sondern meinte, über sie befehlen und entscheiden zu können. Er duldete keine Widerworte und lehnte den kleinsten Kompromissvorschlag ab. Das Traurige war, dass er nicht erkannte, worum es ihr ging. Er sprach nur von ihren Pflichten als Mutter, von ihrer Aufgabe, ihm den Rücken von dem privaten Ballast freizuhalten, damit er genug Energie für seinen Beruf hatte. Nur so konnte die Familie seiner Meinung nach funktionieren und finanzielle Gründe gab es für ihren Berufseinstieg sowieso nicht. Quintessenz der Gespräche war, dass er der hart arbeitende Mann war, der für seine Familie alles tat und sie die undankbare Ehefrau. Der Streitverlauf nahm eine schlagartige Wende, als sie ihm drohte, ihn zu verlassen. Er hatte ihr diese Willensstärke nicht zugetraut. Er war geschockt durch die Geschütze, welche sie auffuhr, und er wollte nicht ausprobieren, ob sie ihre Drohung wirklich konsequent durchziehen würde. Er musste sie gewähren lassen, wenn er das heile Familienbild wahren wollte. Mit ihrem Berufseinstieg endete die Zeit des Aneinander-Vorbeiredens und der Ignoranz. Dafür kam jetzt die eheliche Eiszeit. In den folgenden Jahren war noch erschwerend hinzugekommen, dass sie beruflich Erfolg hatte. Sie hatten den ganzen Nachmittag miteinander geredet, genauer gesagt, er hatte ihr zugehört. Als sie der Worte müde war, setzte sie sich zu ihm aufs Bett. Sie sahen sich schweigend und betroffen an. Diese Stille war erdrückend. Jedes Schlucken, jedes Atmen, selbst das Schlagen der Augenlider kam ihnen laut vor. Er zog sie langsam, aber bestimmend zu sich. Sie versanken ein letztes Mal in ihrem gemeinsamen Meer aus vorher nie erlebten Träumen und Fantasien. Diesmal war ihnen jedoch bewusst, dass es eine reale Umwelt gab und für diese konnte die Tagung als Alibi nur noch ein paar Stunden herhalten. Sie musste zurück, mit dem 18.14 Uhr Zug. In den nächsten Monaten trafen sie sich so oft es ging. Manchmal nahm er ganze Tagesreisen auf sich, um sie für ganze 30 Minuten zu sehen. Ihre Treffen waren nicht mehr so unbefangen wie in der Zeit der Tagung. Ihre Uhr regierte die Sehnsüchte und Lüste. Die Realität war immer gegenwärtig, sogar reglementierend. Ihr Beisammensein war nicht mehr die abgekapselte kleine Welt, in der sie alles durchforschten und durchbrachen, ohne Angst vor dem, was danach kommen würde. Sie hatten Angst, Angst vor den Konsequenzen ihres Handelns, Angst, erwischt zu werden. Sie wussten beide, dass es so nicht weitergehen konnte. Irgendwann beherrschte das Schweigen ihre Treffen. Es war nicht die nonverbale Kommunikation früherer Tage, welche keiner Worte bedurfte und trotzdem mehr als alles andere aussprach. Sie konnten, genauer gesagt, sie wollten nicht mehr reden. Er merkte, dass sie auf ein Zeichen von ihm wartete, dass er die Initiative ergriff. Ein einziges Wort von ihm hätte wohl möglich gereicht, aber es kam keins. Ihre Treffen wurden immer sporadischer. Er fand immer seltener eine Möglichkeit, sie zu treffen. Er entschuldigte sich mit vorgeschobenen beruflichen Verpflichtungen. Es folgten zwei Briefe von ihr, welche er nie beantwortete. In ihrem letzten Brief stellte sie ihre gemeinsame Situation offen dar. Sie gestand ihm, dass sie nicht mutig genug war, aus eigenem Antrieb heraus ihren Mann zu verlassen und dass sie darauf gehofft hatte, dass er die Initiative ergreifen würde und sie bat, mit ihm zusammenzuleben. Einerseits schämte sie sich für ihre Passivität, andererseits unterstellte sie ihm, dass er gar nicht bereit war, mit ihr zu leben. Sie bemängelte, dass er zwar immer zugehört, jedoch nie etwas zu ihrer Problematik gesagt hatte. Sie warf ihm vor, dass er von sich aus nie nach ihren Kindern fragte, so als ob diese gar nicht existent wären. Sie beendete den Brief damit, dass es ihr in letzter Zeit immer schwerer fiel, an seine Liebe zu glauben. Jedes Wort dieses Briefes entsprach der Wahrheit. Er wollte zwar, aber er konnte sie nicht bitten, mit ihm zu leben. Was würden die Leute in seinem Dorf sagen, wenn er mit einer verheirateten Frau und zwei nicht von ihm stammenden Kindern sein Haus bewohnen würde? Die Kinder. Auch da hatte sie recht. Er hatte sie verdrängt. Er konnte sich nicht mit ihnen befassen, nicht mal gedanklich. Wenn er ehrlich war, musste er erkennen, dass er unfähig war, sein Leben mit dieser Frau, ihren Kindern und ihren ganzen Problemen zu teilen. Er wollte diese Frau nicht ganz und gar. Er wollte nur die Frau, mit der er für ein paar Tage in einer paradiesischen Isolation ausschweifend gelebt hatte. Eine Frau ohne Geschichte, ohne Umwelt, ohne Pflichten und vor allem ohne Probleme. Aber diese Frau war nicht real. Sie war ein Traum. Und während sie zumindest versucht hatte, ihn in ihr reales Leben zu integrieren, blieb er mit ihr in seiner Scheinwelt zurück. Er hatte nie mehr etwas von ihr gehört, doch in seinen Gedanken war sie immer gegenwärtig. Er hatte ihr Gesicht bei der damaligen Zugfahrt erfolgreich in sein Gehirn gemeißelt. Nicht die kleinste Pore war im Laufe der Zeit aus seinem Gedächtnis verschwunden und er betete, dass das auch nie geschehen würde. Es war kurz nach 4:30. Er stand noch immer im heftigsten Regen und beobachtete die Frauen im Hauseingang. Er hatte sich eine ausgeguckt. Sie war eher ein Mädchen als eine Frau. Höchstens 20. Ihre Figur war hager und groß. Sie hatte feuerrotes, krauses Haar und jede Menge Sommersprossen. Ihr Gesicht war durch den Regen mit Wimperntusch und anderem Make-up, welches sie wohl als Kriegsbemalung trug, verschmiert. In dieser Nacht wollte er nicht erinnert werden, sondern vergessen. Sie hatte ihn noch nicht bemerkt, als er seine ersten Schritte in ihre Richtung lenkte. Kurz bevor er den Hauseingang erreichte, trat ein kleiner, untersetzter Mann aus der Tür. Er kam ihm sofort bekannt vor, aber erst als er die Stufen runterging, erkannte er ihn. Es war der Kioskbesitzer aus seinem Dorf, welcher ihn jetzt wiederum auch erkannte. Sie standen sich gegenüber und schauten sich ungläubig an. Keiner von beiden hätte vermutet, dass sie sich an diesem Ort jemals treffen würden. Beide fühlten sich auf peinlichste Art und Weise ertappt. Es gab keine glaubwürdigen Ausreden, weshalb sie hier waren. Der Kioskbesitzer war sozusagen das Informationszentrum des Dorfes. Jeder Bewohner ging bei ihm ein und aus. Er hatte quasi das Zeitungs- und Zigarettenmonopol des Dorfes. Außerdem war er der Einzige, der noch nach 18.30 Uhr geöffnet hatte. Er teilte sich die Arbeit im Kiosk seit 20 Jahren mit seiner Frau. Diese hatte er schon im Kindergarten kennengelernt. Sie waren sich, wie es in dörflichen Gemeinden noch immer üblich war, seit Kindheitstagen versprochen. Sie standen sich noch immer direkt gegenüber. Keiner war imstande, etwas zu sagen. Beide hatten das gleiche Problem. Sie waren in ihrem Dorf bekannt und hatten ihren guten Ruf zu verlieren. Vielleicht war ihr Schweigen ein stillschweigendes Abkommen, dass keiner den anderen verrät. Vielleicht war es aber auch nur der Schock. Er schaute dem kleinen, fülligen Mann in dessen unsichere Augen. Diese kleine Kreatur, die er bisher nur in der Funktion des geschwätzigen Verkäufers wahrgenommen hatte und nicht als Mensch, stand ihm nun hier gegenüber und hatte sein Geheimnis zufällig entdeckt. Er sah ihn starr an und suchte in seinem Gesicht die Antwort darauf, ob er den Mund halten oder ob er seiner Frau nicht doch alles sagen würde. Des Weiteren sah er die Möglichkeit, dass er im Dorf verbreiten würde, dass ein Bekannter ihn, den Professor, hier gesehen hätte. Selbst wenn er wirklich schweigen sollte, so kannte er jetzt doch sein Geheimnis. Die Welt des kleinen Dorfes, in dem jeder jeden kannte, und diese der anonymen nächtlichen Großstadt waren nun nicht mehr voneinander zu trennen. Sie hatten eine Verbindung in der Form eines kleinen, geschwätzigen Kioskbesitzers. Er konnte ihm nicht länger ins Gesicht sehen und wendete sich von ihm ab. Eiligen Schrittes verließ er die Straße. Am liebsten wäre er gelaufen, hätte dieses Problem einfach abgehängt. Aber das war unmöglich. Er ging noch ziellos um die Häuserblocks und durch die Einkaufsstraße. Der Tag brach allmählich an. Die ersten Zeitungs- und Brötchenboten waren zu sehen. Die Stadt erwachte langsam. Er versuchte, das Problem analytisch anzugehen, der Demaskierung etwas Positives abzugewinnen. In seinen Vorträgen hatte er immer dafür propagiert, zu seinen gesellschaftlich nicht anerkannten Seiten zu stehen. Die Enttarnung sah er hierbei als Chance zum Neuanfang und zur Befreiung. Befreiung von dem ewigen Versteckspiel, von der belastenden Geheimniskrämerei. Er vertrat die These, dass eine offene Gesellschaft viel toleranter und somit auch friedfertiger wäre. Es müsse nur jeder Einzelne den Anfang machen. Jetzt, wo er selbst betroffen war, schienen ihm seine eigenen Ausführungen als lächerliche Phrasen, wie sie nur praxisfremde Theoretiker dreschen konnten. Nein, den Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft konnte niemand entkommen. Jeder hatte seinen festen Platz, der mit Rechten und Pflichten behaftet war. Wer diesen Platz offiziell verließ, wurde stigmatisiert, geächtet, verbannt, manchmal sogar getötet. Einige von den wenigen, die ihren Platz offensichtlich verließen, galten heute als Märtyrer. Die meisten jedoch blieben unbekannt und wurden nicht rehabilitiert. Da dies im gesamten Ablauf der Menschheit so gehandhabt und übertragen wurde, verließ jeder, wenn überhaupt, nur heimlich seinen Platz. Er war überzeugt, dass jeder Mensch mindestens zwei Gesichter hatte. Die Stadt erblühte mittlerweile zu vollem Leben. Seine Gedanken kreisten immer wieder um den kleinen Mann, um sie und ihr für ihn perfektes, nie vergessenes Gesicht und um den Ausweg, den er einfach nicht fand. Ihm war kalt, Schüttelfrost überfiel ihn. Er war völlig durchnässt und ohne Ziel. Mit zwei blitzschnellen Schritten stand er plötzlich mitten auf der Straße. Er sah den heranrauschenden, lauthupenden LKW immer näher kommen und blieb einfach nur stehen.